Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Literaturpodcasts. Wer hat nicht schon mal den Wunsch verspürt, aufs Land zu ziehen? Das Ländliche ist nämlich seit langem träumerisches Ziel des modernen Menschen. Und ist dieses Ländliche das Ländliche der Insel Island, dann bricht sich diese Sehnsucht endgültig Bahn. Unabhängig sein, sein eigener Herr werden, ist der Traum vieler. Dass diese Wunschvorstellung Ausgeburt einer denkfaulen Dekadenz sein könnte, darum geht es heute mit folgendem Buch. Es heißt passenderweise Sein eigener Herr, wurde geschrieben von Haldur Laxness und ist aus dem Jahre 1935. Ich weiß leider nicht, wie man diesen isländischen Autor besser ausspricht als Haldur Laxness. Bis heute sind diese Vorstellungen des romantischen Bauerndaseins wirkmächtig und werden gleich schonungslos aufgedeckt. Das Buch besteht aus drei Teilen. Ich möchte den ersten Teil ausführlich behandeln und die beiden anderen eher im Schnelldurchlauf erläutern. Nach dem ersten Teil war ich fasziniert von dieser Geschichte und war stolz, diesen literarischen Schatz gehoben zu haben. Da kam Haldur mit seinem Nudelholz und breitet die dünne Handlung über 600 eng bedruckte Seiten aus. Am Schluss verliert der Autor komplett die Kontrolle und erklärt einem die ganze Welt. Er holt zu einem Roundhouse-Kick aus, mit dem er den gesamten Charme seines Werks zerdeppert. Ich hatte vor dem Lesen des Buches schon Angst vor dicken Büchern, weil ich zu viele schlechte Erfahrungen mit dicken Büchern gemacht habe, aber gute Erfahrungen mit dünneren Büchern. Und für diese Angst war das Buch ein regelrechter Brandbeschleuniger. Naja, kommen wir zum eigentlichen Inhalt. Die Handlung spielt Anfang des 20. Jahrhunderts vor dem Ersten Weltkrieg in Island. Unserem Helden Bjartur ist gelungen, was nur die wenigsten Hirten schaffen. Er kann sich selbstständig machen und seinen eigenen Hof begründen. Die meisten Hirten sind bei Mittel- oder Großbauern angestellt und arbeiten dort als Hilfskräfte. Bjartur hat 18 Jahre auf Utiraudsmýri gearbeitet, also einem Hof von vermögenderen Leuten. Also es wird nicht genau gesagt, ob das Mittel- oder Großbauern sind, es ist zumindest eine reichere Familie. Er hat also 18 Jahre dort gearbeitet und kann sich nun mit finanziellen Anschubhilfen, sprich mit Wucherkrediten, ein eigenes Gehöft als Kleinbauer errichten. Diese Hütte befindet sich auf einem Land, das bei den abergläubischen Einwohnern als verflucht gilt. Die Legende geht wie folgt: Die Frau Gunnvör war Zeit ihres Lebens Mörderin und stand mit dem Unhold Kolumkili im Bunde, der in ihrem Auftrag wie ein bestialisches Haustier arglosen Talbauern das Mark aus den Gebeinen schlürfte. Gunnvör wurde folgerichtig hingerichtet, aber ihren Blutdurst stillt sie jetzt als untote Hexe, die immer noch mit dem Kolumkili paktiert. Sie sucht, so die Legende, nach ihrer Hinrichtung als Geist den Hof auf dem sie einst gelebt hat. Das Anwesen, auf dem sie gelebt hat, wurde eingeebnet. Einige Jahre später nun wagt es unser Bjartur, auf den Ruinen des Geisterhauses eine neue Hütte zu errichten. Das Anwesen ist umgeben von Wiesen, Weiden und Moor. Andere Siedlungen sind mindestens 5 Stunden entfernt und das nächste Dorf ist mindestens einen Tagesmarsch weit weg. Es ist ein gutes Land für die Lämmer. Bjartur will ausschließlich Schafe halten. Und es ist ein einsamer Ort für die Menschen. Er erklärt seiner Hündin in den ersten Szenen des Buches, dass nur derjenige reich wird, der seine Schafe durchbringt. Dieses Vorhaben klingt vielleicht einfach, aber es sollte das Verhängnis seines Lebens sein. Das Verhältnis vom Autor zu seinem Protagonisten wird anhand folgender Zitate klar. Denn er sagt spöttisch über Bjartur, er denkt wie ein Schaf und der Mann spricht über diesen Wurzelstock und bringt ihn in allerlei Variationen mit der Philosophie durcheinander. Das zeigt das eher kritische Verhältnis vom Autor zu seinem Schützling. Wir erfahren, jemand anderem als der Bauer gehört der Hof. Er steht beim örtlichen Geschäftsmann in der Kreide. Wie gesagt, er hat mehrere Kredite aufgenommen. Seine Abhängigkeit vom örtlichen Geschäftsmann Bruni sieht er auch nicht. Die Prämisse seines Lebens ist die, der Mann, der seinen eigenen Hof besitzt, der ist sein eigener Herr. Dieses Ideal wird er verfolgen und er wird einen enormen Blutzoll für seine angebliche Unabhängigkeit zahlen. Bjartus Gehöft ist nun also fertiggestellt und Gehöft klingt noch viel zu herrschaftlich, denn die Hütte ist ein windschiefer Erdhügel, der von Balken stabil gehalten wird und der Innenraum ist mehr Sumpf als Wohnstätte, denn er ist feucht, zugig und kalt. Und was braucht man für ein neues Haus? Man braucht eine Familie und Bjartur heiratet und hat die anderen Hirten des Tals und den Pfarrer zu Gast und die Braut Braut und Bräutigam haben auf demselben Hof als Angestellte gearbeitet. Sie war Magd und er Hirte. Warum die Ehe eigentlich arrangiert wurde, das erfahren wir später. Laxi beschreibt die Zustände der Talhirten folgendermaßen. Die Angehörigen sind alle tierisch krank. Zahnschmerzen, Hustenanfälle, Entzündungen, Ziehen in der Brust, Läuse und immer Durchfall. Ein Großteil der Kinder stirbt. Viele ziehen in die Küstenregionen Islands, um in einer Fabrik zu arbeiten. Viele wandern aus, die meisten davon in die USA. Wir erfahren, die anderen Hirten sind ebenso nur Betreiber ihrer Höfe. Sie stehen alle beim Händler Bruni im Kredit und in jedem Gehöft wohnt der Traum nach was Besserem. Die Hirten des Tals, die zu Besuch sind, die reden eigentlich immer über dasselbe. Es ist eigentlich eine Unterhaltung von Ogern. Und nach jedem gesellschaftlichen Anlass, wie jetzt nach einer Hochzeit, sitzen sie zusammen und reden über Lungen und Bandwürmer ihrer Schafe. Sie reden über die Herkunft dieser Bakterien und sie diskutieren darüber, ob Kautabak ihren Tieren hilft. Man könnte meinen, dass zu der Zeit Pfarrer viel zu sagen haben, aber es war anders. Der Pfarrer steht mehr oder weniger auf einem verlorenen Posten, denn er muss sich eingestehen, seine Schützlinge, das sind alles Heiden. Der Pfarrer darf auch nicht so viel machen. Zum Beispiel gibt es einen Dorfdichter, der dann statt ihm Reden hält oder die Anzeigen schreibt für die Hochzeit. Und Bjartur, unser Heldenhirte, der hält es natürlich auch nicht mit dem Christentum. Er sieht sich in den alten isländischen Sagen, in den Göttern und Heroen. Seine Vorbilder sind zum Beispiel die Joms-Wikinger. Diese waren ein Bund aus Söldnern, der tatsächlich vor 1000 Jahren existiert hat. Aber die Berichte über die Schlachten sind mythischer Natur. Bjartur identifiziert sich also nur mit richtigen Helden. Drunter macht das natürlich nicht. Wie gesagt, der Pfarrer hält die Hochzeitsrede nicht, sondern das macht die Dichterin. Die nennt man nur gnädige Frau. Und ihre Familie ist so die einflussreichste im Dorf. Sie war einst Bauerntochter, kam zu Geld und lebte sogar in einem befestigten Haus. Sie ist eine einflussreiche Dame im Tal, wahrscheinlich die einflussreichste, und schreibt über das segenreiche Leben als armer Mensch. Die schwere Arbeit sah sie nämlich als gesundheitsfördernde Tätigkeit. Sie beneidet Kleinbauern, weil diese ja nur wenige Probleme hätten. Sie wäre reich und unglücklich. Arme hingegen seien immer glücklich. Über Bjartur dichtet sie, der Schneesturm härtet und stählt ihn. Sie rühmt die Natur an sich und das Paar im Speziellen. Die Dichterin predigt eine Form des Sozialismus, in dem Frauen am Herd und Männer Hirten sind. An dieser Stelle wird zum ersten Mal das Thema des Buches gestreift, nämlich die Romantisierung des Bauerntums und das Verklären der Armut als beneidenswerte Tugend. Da werden wir später noch drauf eingehen, wenn es mit der Analyse losgeht. Und jetzt geht's erstmal weiter mit dem Inhalt. Auf die lange Rede der einzigen Intellektuellen im Tal geht niemand ein. Mit derlei philosophischen Reden kann man bei den Heidebauern keinen Blumentopf gewinnen. Niemand hat ihr zugehört, niemand applaudiert ihr oder geht auf die Dichterin in irgendeiner Form ein. Sobald sie fertig ist, reden die Hirten nämlich wieder postwendend über den scharfe quälenden Drehwurm, der sie in Atem hält. Diese Szene fand in der Kirche statt und ich habe gesagt, die Wege dort sind lang und auch jetzt hat das Brautpaar einen langen Weg vor sich. Heutzutage fährt man nach der Hochzeit feierlich in einem schönen Auto nach Hause oder durch die Gegend. Bjartur hat seine Rosa nach der Hochzeit auf einen klapprigen Gaul geschnallt und leitet die beiden nach Hause. Stundenlang geht der Weg und geht durch matschiges Gelände. Sie kommen am Grab der Hexe Gunnvör vorbei. Rosa, seine Frau, ist abergläubisch. Sie glaubt im Prinzip an alles. Sie glaubt an eine Melange aus Christentum, Satan, Gott und isländischen Fabelwesen. Und deswegen will sie einen Stein ans Grab der Hexe legen, um diese zu besänftigen. Bjartur hält dies natürlich für albern, wobei er nicht die Existenz der Hexe abstreitet, sondern er will sich dieser Hexe mit dieser unterwürfigen Tat nicht unterordnen. Die beiden sind also nun zu Hause und Rosa ist nicht gerade begeistert. Der Verschlag ist nicht der Standard, den sie als Magd bei vermögenden Leuten gewohnt war. Er antwortet ihr, immerhin sei er sein eigener Herr. Das Brautpaar streitet und er wirft ihr vor, ein leichtes Mädchen gewesen zu sein. Sie brüllt, dass sie ihn verachte, weil er in einem spukenden Gehöft wohne. Und wie richtig er mit seiner Vermutung lag, das ahnt er da noch nicht. Man muss sagen, die Hochzeit war natürlich keine Liebeshochzeit. Und wenn man sich schon bei der Hochzeit nicht liebt, was soll dann noch besser werden? Und auf die zarte Rosa kommen jetzt 16-Stunden-Schichten als Hilfskraft ihres arbeitswütigen Gatten zu. Sie ist nicht Ehefrau, sondern wie gesagt eher Erntehelferin. Aber er ist nach 18 Jahren harter Arbeit immer noch ein Gaul. Er ist gar nicht platt zu kriegen und hat noch keine Alterserscheinung. Seine Frau ist ihm also keine große Hilfe auf dem Feld, weil sie schnell erschöpft ist. Außerdem stellt sie Forderungen, die Bjartur als weibischen Wahn empfindet. Die Wahnsinnige will nämlich Fleisch essen. Bei den beiden gibt es nämlich nur Trockenfisch in allen Variationen. Der Hirte erfüllt seiner Braut den Wunsch natürlich nicht. Er sagt nämlich, Unabhängigkeit ist besser als Fleisch. Diese fixe Idee nach nutzlosem Luxus, das lässt sie nicht richtig los. Später kommt sie auf die Idee, dass sie eine Kuh will. Bjartur hält sie für herzkrank, weil sie so verrückt daherredet. Eine Kuh zu unterhalten ist nämlich unmöglich und vollkommen unnötig vor allen Dingen. Sie denkt Tag und Nacht nur an Wurst, Sahne und Milch. Denn Rosa hatte sich an eine verhältnismäßig luxuriöse Ernährung gewöhnt, welche sie jetzt am meisten vermisst. Was, wenn sie Kinder kriegen? Wie soll deren Ernährung aussehen? Fragt sie flehend. Aber er sagt dann zu seiner nimmersatten Frau, ich bekam im ersten Jahr Fisch und Tranteig und gedieh gut. Außerdem hat er Schulden, die müssen abgezahlt werden. Als Friedensangebot verspricht er ihr im nächsten Jahr einen Gemüsegarten anzulegen. Aus Verlegenheit tätschelt er ihre Schultern, wie man das bei einem Pferd machen würde. Es vergehen wieder einige Wochen. Diese Ehe nimmt den Lauf vieler Ehen, denn sie ist frei von jeglicher Zuneigung. Sie reden nicht miteinander und die Ehe wurde nie sexuell vollzogen. Die beiden hassen einander mit maximaler Intensität. Das geht so weit, dass er sich beim Scheißen bekreuzigt und schwörend ruft, eher will ich tot umfallen als eine Kuh kaufen. Rosas Herzleiden, das verschlimmert sich immer mehr. Tatsächlich ist Rosa verwelkt und schwer krank. Sie ist ein Schatten ihrer selbst und isst schüsselweise Brei mit Candice, was ihr Gatte natürlich höchst dekadent findet. Es gibt einen ersten Warnschuss. Rosa fällt nämlich ohnmächtig in einen Bach. Sie musste mehrere Tage hart durcharbeiten. Sie denkt, dass sie stirbt. Sie überlebt trotzdem, hat sowas wie eine Nahtoderfahrung und kommt wieder zu sich. Und Bjartur schimpft sie aufgrund ihrer Faulheit aus, während sie noch benommen am Boden liegt. Bjartur hat nicht nur das Gehöft, sondern auch viel Land. Und es kommen junge, reichere Leute zu Besuch. Das sind Söhne und Töchter des hiesigen Geldadels, welche von der Natur begeistert sind. Sie sehen Bjartus Gehöft als eine Art Freiluftmuseum und begutachten es, als wären sie in einer Ausstellung. Bjartur gefällt es, wenn man ihn um Erlaubnis fragen muss. Und er erlaubt ihnen gönnerhaft, auf seinem Land zu jagen und Beeren zu sammeln. Etwas, was er für komplett nutzlosen Firlefanz hält. Die Jugendlichen sind Patrioten und sie sind begeistert vom Heroen Bjartur, dem Landnahmemann, wie sie ihn nennen. Sie singen patriotische Lieder, aber als sie die geschundene Rosa in elenden Lumpen gekleidet sehen, sind sie mucksmäuschenstill. Der Besuch ist schnell wieder weg, denn sobald es kalt, nass und dunkel wird, sind die Naturliebhaber schnell wieder weg. Der Schafabtrieb steht an. Das heißt, erfahrene Hirten sammeln zu Fuß und auf Pferden diejenigen Schafe ein, die alleine 3 Monate in den Bergen verbracht haben. Man kann die Bedeutung dieses Ereignisses nicht überschätzen, denn bis heute ist dies der Höhepunkt des Jahres für einen isländischen Schafhirten. Heutzutage findet im Nachgang des Abtriebs ein Fest statt. Damals ließ die Lage der Talbauern dies wohl nicht zu. Damals wie heute werden die Treiber vom Bergkönig ausgesucht und der Bergkönig wiederum wurde aus der Mitte der Talhirten ausgewählt, also demokratisch gewählt. Bjartur ist also einer der sogenannten Treiber und hat die anderen Hirten zu Besuch, die ebenfalls mit auf den Abtrieb kommen sollen. Es ist dieselbe Mischpoke, die bei seiner Hochzeit nur von Würmern geredet hat. Rosa hängt nur noch lethargisch rum und wenn sie gefragt wird, wie es ihr bei Bjartur gefalle, sagt sie, es ist sehr frei. Die Treiber machen sich auf in die Berge, um die Schafe ins Tal zu bringen. Rosa ist also allein zu Haus. Draußen tobt ein Unwetter und sie glaubt, dass mythische Kreaturen wie wild auf die Hütte einstürmen. Ihr Mann hat Rosa allein gelassen, obwohl sie ihn bekniet hat, nicht zu gehen. Aus Wut schlachtet sie das Lieblingslamm des Bjartur und bereitet sich aus diesem ein Festmahl zu. Sie ist nun das erste Mal seit der Heirat glücklich. Ihr Gatte kommt zurück, das Fehlen des Schafes ist erstmal folgenlos und da kommt auch schon die Dichterin zu Besuch, also die, die die Hochzeitsrede gehalten hat. Erneut rühmt sie das Landleben als patriotische Pflicht und spricht von der Neusiedlerbewegung. Als kleiner Einschub, es wird dem Leser nicht erzählt, aber ich erzähle es jetzt zum Verständnis. Die Neusiedlerbewegung gab es nicht als Organisation, sondern die Dichterin verklärt die Siedler als Keimzelle des Sozialismus und nennt die Siedler wie Bjartur einfach Neusiedlerbewegung. Dieselbe Vereinnahmung haben auch die Nationalisten mit den Bauern vor. Sie sehen ebenfalls den Bauern als Fundament der gesellschaftlichen Ordnung. Wir erinnern uns an die jungen Patrioten, die Bjartur besucht haben. Unser Heldenhirte gerät in einen Tauziehen und kriegt von allen Seiten Honig um den Bart geschmiert. Diese Debatte gab es tatsächlich in Island und wurde in diesem Buch verwurstet. Die Dichterin redet auch auf Rosa ein und unwissend in solchen Dingen antwortet sie erneut damit, wie frei sie eigentlich sei. Die Dichterin lobt Bjartur als soliden Mann, er sei Kern einer funktionierenden Gesellschaft. Sie erzählt anbiedernd, dass sie es ermöglicht hat, dass Bjartur an sein eigenes Land gekommen ist. Der Besuch, kommt am Ende heraus, hatte den Sinn, dass Bjartur Partei für ihren Mann ergreifen soll, weil er sich jetzt als Gemeindevorsteher bewerben will. Rosa ist also hochschwanger, also seit Beginn der Handlung sind erst einige Monate vergangen und weil die Ehe nie vollzogen wurde, ist klar, dass Bjartur ein Kuckuckskind untergejubelt wurde. Bjartur hingegen macht sich nur Sorgen um das Schaf, welches verschwunden ist und weiß natürlich nicht, dass Rosa es gegessen hat. Jetzt wird der Starrsinn Bjarturs vollends deutlich. Er lässt die hochschwangere Rosa zurück, um ein einziges Lamm in den Bergen zu suchen. Seine Frau droht aufgebracht, zu anderen zu gehen, wenn er sie verlässt. Er entgegnet: Lass dir nicht einfallen, anderen zur Last zu fallen, du eine selbstständige Bäuerin. Er lässt sich nicht abbringen und riskiert darüber hinaus auch sein eigenes Leben, weil der Winter kommt und Schneestürme erwartet werden. Er macht sich auf und nach einigen Tagen im Gebirge gibt er die Suche auf. Er will nun einen Elchbullen jagen, er reitet auf ihm, sie beide fallen in einen Fluss, er kommt doch irgendwie an Land, er ist durchnässt, es schneit. Und Bjartur hat noch einen weiten Weg. Zu einem Überfluss kommt Frost auf und er meditiert halb bewusstlos über die Helden des Rímur und durchlebt dieselben Abenteuer wie seine heroischen Vorbilder. Irgendwie gelangt er auf einen Hof, der dann seine Rettung ist. Diese Passage ist eine Satire, da die Abenteuer des Bjartur mythenhaft sind und der Held unsterblich ist. Kein Mensch könnte überleben, was der Hirte ohne Verletzung wegsteckt. Bjartur wird ironisch als heldenhaft verklärt, beziehungsweise sein Glaube an seine Heldenhaftigkeit wird karikiert. Rímur sind Balladen, die isländische Sagen beinhalten. Meistens geht es um mutige Krieger mit komischen Namen, die den Tod verachtend für eine Frau kämpfen, die sie nicht kennen. Bjartus Problem ist, obwohl er Schutz in der Hütte gefunden hat, er konnte seine Schafe noch nicht einstallen, weil er ja einem Schaf hinterhergejagt ist und es schneit dermaßen, dass die Tiere auf der Weide in großer Gefahr sind. Er denkt natürlich keine Sekunde an seine schwerst schwangere Frau. Er macht sich auf, er verlässt die Hütte und nach einigen Tagen kommt er, durch meterhohen Schnee stapfend, zu Hause an und es kommt, wie es kommen musste. Rosa liegt tot in der Hütte. Sie hat noch ein Kind geboren, die Neugeborene wurde durch den wärmenden Hund am Leben gehalten. Ihr Leben hängt jedoch an einem seidenen Faden. Daraus ergibt sich, selbst ein dummer Hund hat ein Herz bzw. kann etwas bewirken, aber der Held Bjartur macht für sie keinen Finger krumm. Trotzdem rührt ihn der Gedanke, dass sein Kind so heldenhaft überlebte und will dem Mädchen doch ein Vater sein. Er hat keine Ahnung von Babys oder Neugeborenen. Er lässt es liegen und macht sich auf den Weg. Er sucht nun nach Hilfe und Hilfe suchen heißt in seiner Welt, sich dem Feind zu ergeben. Eine größere Demütigung kann es für ihn gar nicht geben. Er geht nach Uti Rautsmiri zur Dichterin, zum Hof, auf dem er und Rosa angestellt waren. Und die Leute, sagt er offen, hält er für seine Feinde, denn hier war er unfrei, weil er ja angestellt war. Bjartur, der ein Faible für traditionell gereimte Gedichte hat, teilt der Dichterin und ihrem Mann, dem Gemeindevorsteher, den Tod Rosas so mit. Fehlt aus meiner Herde eins, Lichter keiner sehe, frostig meine Berge sind, welk die eine Rose. Diese Zeilen offenbaren, dass er sich als Heroen sieht. Jene Helden der isländischen Sagen reden ebenfalls in solchen Reimen. Von christlichen oder modernen Reimen hält er absolut gar nichts. Es ist ja nicht so leicht, so ein Geschwafel direkt zu verstehen und so geht es auch der Dichterin und ihrem Mann. Deswegen sind sie irgendwie geschockt und gucken doof und Bjartur sagt noch hinterher, ja, der Tod ist ja nur eine Schuld, die man bezahlen muss. Umständlich und langatmig bittet er für das Kleine um Hilfe bei der Dichterin, welche sofort Angestellte hinsendet, als sie das Gestammel des Hirten versteht. Das Kind überlebt und Bjartur hat direkt Fantasien davon, wie er und das Kleine gegen die Welt in den Kampf ziehen. Bevor das möglich ist, muss er natürlich erstmal die Beerdigung Rosas organisieren. Rosa hat von sich gesagt, dass sie eine Christin wäre, deswegen geht er zum Pfarrer. Er soll die Trauerrede halten. Der Geistliche hier ist Schafzüchter und Geschäftsmann, aber hält diese Tätigkeiten geheim. Er will nur ungern die Trauerrede halten, aber er bietet Bjartur eine neue Frau samt ihrer Mutter an. Sie ist Witwe geworden und Bjartur kannte sogar ihren Mann und sagt bewundernd über den Toten, er ließ lieber die Familie ohne Kaffee und Zucker als die Lämmer ohne Kautabak. Wir erfahren also zum ersten Mal, Bjartur ist kein Einzelfall. sondern es scheint die Regel zu sein, dass die Hirten sich und andere zugrunde richten. Die Trauergemeinschaft ist bei Beatur im Gehöft. Sie wollen Rosas Leichnam abholen und Sargträger sind die altbekannten Hirten, die sich auch jetzt nur um das Schaf und den Fuchs und die Bandwürmer unterhalten. Der Vater von Rosa, ein alter Greis, kreischt weinend christliche Lieder, deren Text und Melodie er gar nicht wirklich kennt. Durch wütendes Schneegestöber wird der Sarg zur Kirche gebracht. Und bei der Andacht schimpft der Pastor auf die, die den Schafen hinterherlaufen. Die Schafen seien ein Irrlicht, dem Hirten geldgeil nachhetzen. Der mahnenden Rede des Pfarrers hört niemand zu und nach dem Gottesdienst gibt's Kaffee und Napfkuchen für Lau. Als die Beerdigung vorbei ist, gibt es ein Déjà-vu. Beato kehrt mit seiner neuen Frau und ihrer Mutter zurück nach Hause. Beide hat er auf seinen treuen Gaul geschnallt, während die demente Alte einen christlichen Singsang schmettert. Das war das erste Buch. Die Handlung des zweiten spielen 13 Jahre später und es wird der Lauf des Tages aus Sicht eines kleinen Jungen beschrieben. Seine Mutter hat soeben ein Kind bekommen, es ist tot und sie ist schwer krank. Der Jüngste hat drei Geschwister, darunter Asta, die schielende Tochter von Rosa, die so heldenhaft überlebt hat. Seine Familie ist bitterarm, jeder muss immer irgendetwas machen, er wird zu Hausarbeit verdonnert und die alte Großmutter überwacht ihn und Asta. Der Gemeindevorsteher kommt, seine Frau, die Dichterin, will Asta unterrichten. Dies sei mittlerweile Pflicht, sagt der Gemeindevorsteher. Beatur lehnt natürlich ab. Es sind harte Zeiten, weil die Preise für Schafe im Keller sind, weil die Qualität der Schafe selbst den Füchsen nicht reicht. Er hat 12 Jahre lang geackert, er hat noch keine Kuh, keine Magd und der Gemeindevorsteher kritisiert ihn, weil er offen in sein Elend rennt. Asta würde das Angebot gerne annehmen. Ihr Vater verbietet es und will ihr ausschließlich isländische Sagen beibringen. Eigentlich will sie was vom Christentum lernen und lernt nun die Sagas, die der Vater besitzt. Schnell identifiziert sie sich mit dem Heldentum ihres Vaters und da ist auf einmal auch das Christentum nicht mehr so wichtig. Der Gemeindevorsteher lässt ungefragt eine Kuh bringen. Beato fühlt sich übers Ohr gehauen und wittert einen Verrat. Er befürchtet, die Kuh sei Almosen für die Armen. Und es beginnt eine segenreiche Zeit. Die Familie wird massiv durch die Milch der Kuh befriedet. Es gibt Käse und Milch und Sahne und fette Sachen. Und Beatur hasst sie mit jeder Faser seines sehnigen Leibes. Der Mutter, die sehr kränklich war, weil sie immer im Kindbett war und dann krank und so weiter, der geht es mittlerweile wieder richtig gut. Und da kommt der Gemeindevorsteher mit dem Sohn, der mittlerweile erwachsen ist, und schlägt durch die Blume vor, dass die Hirten sich zu einer Genossenschaft zusammentun soll. Die politische Sicht des Vorstehers sieht so aus, die Bauernfrage bzw. das Thema Landnahme teilt das Land. Es gibt Sozialisten, die den Bauern Gutes tun wollen und es gibt Kapitalisten, die den Bauern schaden wollen, wie den Geschäftsmann Bruni, den ich jetzt auch schon mehrfach erwähnt habe. Sie wollen Beato ihren Plan aufdrängen. Er will natürlich unabhängig bleiben, er ist lieber bei Bruni verschuldet und er lehnt ab. Er wird angepumpt, am Ende fällt zu der Gemeinde zur Last und das ist eine entlarvende Szene, weil die Maske des Wohltäters so ein bisschen fällt. Nun findet etwas statt, was für Asta ein Schlüsselerlebnis in ihrem Leben werden sollte. Sie erfährt von den Verführungen der Welt, weil Beato sie mit ins Dorf nimmt. Er hat Wolle zu verkaufen und das ist etwas, worauf sie seit Monaten hingefiebert hat. Im Dorf erfahren sie, dass der Gemeindevorsteher mittlerweile eine Genossenschaft gegründet hat. Asta ist in einem Buchladen und ist völlig perplex, dass es nicht nur die Sagen ihres Vaters gibt. Es gibt sogar Literatur speziell für Jugendliche, die pubertieren. Sie sieht die weite Welt, aber sie ist nicht begeistert von ihr. Im Gegensatz, sie ist eingeschüchtert. Männer machen ihr hier und da Avancen. Die beiden übernachten im Dorf, in der billigsten Absteige und teilen sich dort ein Bett. Beatur streichelt seine Tochter so, wie es ein Vater nicht tun sollte, also ja, romantisch mehr oder weniger. Er rennt weg, es ist mitten in der Nacht und sie weiß nicht warum, sie empfindet das nicht als so schlimm. Sie ist verwirrt und will von nun an nichts mehr von der großen weiten Welt wissen. Beide kehren wortlos ins Tal zurück. Ab jetzt ist alles passiert, was für mich relevant ist. Die Kuh stirbt, die Mutter stirbt, einige Kinder sterben. Asta wird schwanger, weil Beato nicht auf sie aufgepasst hat. Er jagt sie nach draußen, er boxt sie. Sie flieht mitten in der Nacht zu ihrem Geliebten, der ein tuberkulöser Säufer ist. Und es ist lange unklar, ob Asta und Beato wieder zusammenfinden. Es vergehen immer mehr Jahre und es wird klar, Asta ist eine Beato 2.0. Sie nimmt keinerlei Hilfe oder Geschenke an. Sie sagt zwar, man sei nie unabhängig, weil der Lauf der Dinge niemals aufhört, trotzdem fetischisiert sie diesen Gedanken so sehr. Sie hat ihr eigenes Sumahus, so hieß das Gehöft des Beato. Sie haust auch in einer windschiefen Wellblechhütte, hat blutigen Husten, hat ein schwerkrankes Kind. Sie hasst Bücher, weil nur Lügen in ihnen geschrieben wird. Assas Lebensgefährte, also der tuberkulöse Säufer, ist mittlerweile tot. Bjartur baut mit Hilfe eines mondgroßen Kredites ein Backsteinschloss. Er baut dies nur für Asta, aber er macht natürlich keine Anstalten, sie zu sich zu holen. Bjartur hat sich verschuldet, er verliert seinen Hof und es findet eine Annäherung zwischen Asta und ihrem Vater statt. Beide sind heroischen Gepräges und wie sprechen zwei Saga-Figuren richtig mit geschwollenen Fersen, die sie sich durch einen Mittelsmann zukommen lassen. Er sucht sie am Ende doch auf, sie ist schwer krank und desillusioniert und er will in einem neuen Dorf neu anfangen. Am Ende hat er Asta auf sein Pferd geschnallt und führt sie ins neue Zuhause. Das war's mit der Handlung. Ich habe viel eingedampft. Ich hoffe, es ist einigermaßen verständlich. Kommen wir zur Analyse. Und da ist natürlich ganz klar die zentrale These Bjarturs. Der Mann, der seinen eigenen Hof besitzt, der ist sein eigener Herr. Diese Aussage ist natürlich großer Käse oder entlarvt sich als großer Käse. Er hat zu jedem Zeitpunkt der Handlung irgendwo Schulden. Er hat nie Bargeld und ist bewiesenermaßen von vielem abhängig. Und die größte Abhängigkeit ist die Sucht zu seinen Schafen. Er ist nämlich der schafgeile Bjartur. Er ist Schafjunkie. Er schlachtet ein Kalb, um sich von dem Geld für das Fleisch Schafe zu kaufen. Er geht arbeiten, begibt sich in Abhängigkeit, um sich davon Schafe zu kaufen. Er riskiert sein Leben, als er dem einen Schaf hinterherjagt und lässt seine Frau draufgehen. Alles für das Schaf. Alle seine Mittel setzt er unwirtschaftlich dazu ein, um seine Schafzucht auszubauen. Sein Ziel ist nicht eine gesunde und satte Familie, sondern er will einfach nur möglichst viele Schafe besitzen. Asta wird zum Beispiel mal gefragt, was will dein Vater? Und sie sagt lakonisch, Schafe. Die Dichterin, ihr Mann, der Gemeindevorsteher und später auch der Sohn Ingolfur, sie alle sehen sich als eine Art Volksvertreter, obwohl sie eigentlich nur Gemeindevorsteher sind. Das ist keine volksvertretende Tätigkeit, das ist eine bürokratische Sache. Und sie greifen massiv in das Leben anderer ein. Sie wollen ihren segenspendenden Heilsplan rücksichtslos in die Tat umsetzen. Am Anfang hatten sie vielleicht einen guten Anspruch. Am Ende aber hat Ingolfur, der Sohnemann, das gesamte Dorf im Griff und wird durch politische Spielereien Ministerpräsident, nachdem er stinkreich geworden ist, während die Talbauern wieder hungern. Das reiche Jungvolk nationaler und sozialistischer Couleur, sie sind sich beide eigentlich sehr ähnlich. Sie sehen die Natur nur als Kulisse. Sie müssen nicht direkt von ihr leben. Und sie verherrlichen in Liedern die Heide als ihre Heimat, aber sie leben in reicheren Gegenden weit weg vom Ländlichen. Sie hängen dem Irrglauben an, dass die Natur einen stählt, wenn man in ihr lebt. Doch die Natur stählt nur den, der sie auch mal meiden kann. Und dafür braucht es beträchtliche finanzielle Mittel. Bjartur ist natürlich ein heroischer Hirte. Er lässt hochschwanger seine Frau zurück, um ein Schaf zu suchen und vollbringt auf dieser Reise Großes. Er reitet auf einem Elch. Hilfe suchen heißt für ihn, sich dem Feind zu ergeben. Und sein Ehrbegriff entspricht also dem eines mittelalterlichen Königs. Rosa starb, also seine erste Frau, starb, weil Bjartur ihr ein Schaf vorgezogen hat. Diese Schuld sieht Bjartur überhaupt nicht. Er glaubt nämlich wirklich, dass seine Frauen ihm genommen wurden. Bei mythischen Protagonisten ist es ja auch oft so, dass das Weib von widrigen Umständen und Bösewächtern genommen wird, aber er ist auf jeden Fall nicht selbst schuld. Asta sieht ihren Vater als Helden, deswegen hat er, wie Siegfried, nur eine Stelle am Körper, die zart und weich ist. Eine verletzliche Stelle am Hals gibt es, an die sie ihren Kopf legen kann, ohne dass er hart zu ihr wird. Anhand dieser Figur wird der Heroismus als sozialdarwinistisch entlarvt. Der Ausflug Astas in die weite Welt entspricht Platons Höhlengleichnis. Platon entwarf zum Verständnis der Wirkmächtigkeit von Philosophie folgendes Gleichnis. Angenommen, eine Gruppe von Menschen lebt angekettet in einer Höhle, in die Schatten der draußen lebenden Personen einfallen, die an der Höhle vorbeilaufen. Die Höhlenbewohner sehen die Schatten der Menschen, aber wissen nichts von diesen Personen, die außerhalb der Höhle leben. Für sie gibt es nur die Höhle, deren Bewohner und die Schatten. Diese Personen würden die Höhle fälschlicherweise für die gesamte Welt halten. Das Phänomen der Schatten könnten sie überhaupt nicht ausreichend erklären, weil sie die Sonne nicht kennen, die dafür verantwortlich ist. Gelingt es einem, der Angeketteten nach draußen zu gelangen, so sähe er die anderen Menschen und die wahre Welt. Kehrt er zurück und berichtet seinen Kollegen davon, würden sie ihm nicht ohne weiteres glauben. Sie würden anhand ihrer Scheinwelt Scheinargumente gegen den vorbringen, der ihnen die Wahrheit verkündet. Platon meint, dass diese Personen vom Falschen derart korrumpiert sind, dass sie das Wahre nicht erkennen könnten. Der Höhlenbewohner, der die Wahrheit sah, hat die Rolle des Philosophen inne und wird dafür von den restlichen Höhlenbewohnern gerügt, gemieden oder sogar bestraft. Asta reist mit ihrem Vater in das Dorf. Ihre Höhle war die abgeschiedene Hirtenhütte und ihre Schatten waren das wirre Zeug, was Bjartur ihr als Wahrheit verkauft hat. Sie verlässt also zum ersten Mal ihre Höhle und ist von den Eindrücken zunächst begeistert. Sie ist bei einem Buchhändler, der sogar Jugendliteratur zu bieten hat. Sie sieht also, dass es nicht nur Beatur als Quelle der Wahrheit gibt, sondern auch andere erheben einen Anspruch auf die Wahrheit. Sie ist, wie die Höhlenbewohner, nicht begeistert von der wahren Welt des Dorfes, sondern flieht zurück in die Arme ihres Vaters und akzeptiert fortan nur seine Autorität, die ihm als Held natürlich auch gebührt. Sie war außerdem empört, wie komplex diese Welt ist. Nichts verstand sie in diesem Dorf, in dem es zwar Wahrheit gab, aber nichts, das so bequem war, wie die eine Stelle am heldenhaften Hals des Beatur, für die ihr Kopf doch geschaffen war. Dieses Erlebnis ist für sie nicht die Folge eigener Überforderung, sondern aus ihrer Sicht hat die weite Welt ihr wahres Gesicht gezeigt, ein schreckliches Gesicht. Mit diesen Scheinargumenten, die aufgrund scheinbarer Wahrheit entwickelt werden, entspricht sie ganz und gar einem der denkfaulen Höhlenbewohner aus Platons Gleichnis. Das Buch, sein eigener Herr, ist die Bühne eines Wettstreits der Weltanschauung. Denn in der Zeit des Übergangs vom 19. zum 20. Jahrhundert war es en vogue, die Insignien der Zivilisation als Geißeln zu brandmarken. Diese Strömung ist die logische Antwort auf die industrielle Revolution, die seit dem 18. Jahrhundert in Europa stattfand. Die Menschen zogen vom Land in die Städte, um sich dort als Fabrikarbeiter oder Bergmänner ausbeuten zu lassen. Der Drang nach Unabhängigkeit wächst dort, wo man als Arbeiter ausgebeutet wird und 16-Stunden-Schichten am Fließband mal lochen muss. In den Städten war es zudem dreckig und unsicher. Kein Wunder, dass in einem solchen gesellschaftlichen Klima Autoren und Lehren auftraten, die die zivilisatorischen Fortschritte als moralischen Rückschritt identifizierten. Der weltberühmte Autor Leo Tolstoi war zum Beispiel für einen christlichen Bauernstaat, dessen Bürger von der Welt nur den eigenen Acker kennen sollten. In dieses Horn bliesen auch die isländischen Journalisten und Intellektuellen zu Anfang des 20. Jahrhunderts und machten aus Schafhirten Helden, die lediglich das Wohl der Nation im Blick haben. Ein Umstand, über den sich der Autor mit diesem Buch schlau lustig gemacht. Abgesehen von den bereits beschriebenen Problemen halte ich das Buch für diejenigen interessant, die literarisch erleben wollen, wie das hutzelige Island von der Globalisierung erfasst wird. Der Erzähler macht seinen Job gut, allerdings gibt es zähe Passagen, in denen Innenansichten von Kleinkindern und Tieren dargestellt werden. Trotz allem halte ich das Buch, insbesondere den ersten Teil, für überaus gelungen und kann nachvollziehen, warum Haldur Laxness Literatur-Nobelpreisträger war. So, das war's mit dieser Folge des Literatur-Podcasts. Zum Abschied wünsche ich allen wollige Grüße. Dui!